Ob jemand in der Atmosphäre unserer krampfartig zuckenden, hitzig beschleunigten Geschichte heranreift, oder im Westen, wo jeder weiß, was der morgige Tag für ihn bringt, wo ein Historiker sein Leben lang in dem Vorort lebt, in dem er geboren wurde und geheiratet hat, in dem er seine Mutter begraben und seinen Universitätsabschluss erhalten hat. Stets dieselbe Wohnung, mit Fenstern zu einem wilden Garten, dazu dieselben Eichen und der wunderbare Busch einer japanischen Rose, den er irgendwann zusammen mit seinem Vater gesetzt hat. Die Spielkameraden von einst sind immer noch um ihn herum und mit ihm zusammen alt geworden, genau wie die Milchverkäuferinnen oder die Feuerwehrleute. Oh ja, der Kontakt zu den Freunden hatte sich gehalten. Bei dem einen holte er sich wie eh und je einmal im Monat Kräuter, beim anderen Sahne und Käse, und ein Dritter brachte ihm im Herbst Obst aus seinem Garten. Einmal, als dieser Dritte die vom Wissenschaftler angebotene Zigarre geraucht hatte, legte er beim Abschied unvermittelt die von der Gartenarbeit schwielige Hand auf die feinhäutige, weiße Hand des gelehrten Freundes. »Wir werden alle älter, mein Lieber«, sagte er, »reiß dich heute Morgen Mittag mal von deinen dicken Wälzern los und schau aus dem Fenster. Wir feiern doch den Tag der Rosen. Da wird der Herr Bürgermeister das schönste Mädchen am Arm führen, die Rosenkönigin. Und wer ist dieses schönste Mädchen? Genau.« Meine Enkelin. Am nächsten Morgen würde sich der Historiker tatsächlich, sobald er vor dem Fenster die bürgermeisterlichen Bläser hört, er nannte sie insgeheim die Trompeten der Auferstehung, denn sie vermochten einen Toten zum Leben erwecken, von seinen Studien zur Epoche Karls des Kahlen losreißen, die eigene Glatze der Sonne aussetzen und mit seinem weißen Taschentuch lange der schönen Rosenkönigin nachwinken, die am Arm des etwas dicklichen Bürgermeisters in dieser bedeutsamen Prozession einherschreitet. Die Frau ihrerseits würde fürchten, dass ihr der Kranz vom Kopf rutscht und daher seinem Gruß lediglich mit einem scheuen Knicks erwidern. Im Gefolge der Rosenkönigin würden alle in den alten Park des Erzbistums einziehen, wo in einem fensterreichen Bau im Stil Ludwig des 14. alle Kleinen ihre ersten Schulbank drückten. Nur ist inzwischen manch einer Professor an der Sorbonne, während ein anderer in seinem Garten ackert. Diese Verankerung an einem Ort, die nicht einmal viel Nerven oder Kraft kostet, die einen vor dem Schmerz bewahrt, sich vom Familienherd loszureißen, diese Nestwärme, das wohlgesinnte Lächeln aller im Ort, die Fragen nach dem Befinden, den Erfolgen der Töchter und Söhne, ja mittlerweile schon der Enkelkinder, schaffen jene schützende Atmosphäre, die wie die Sonne bei Pflanzen dafür sorgt, dass der Mensch in voller Kraft und Blüte steht. Doch zu Beginn seiner Entwicklung kann sich ein Land nur um das kümmern, was im konkreten Moment von Nutzen und damit von Wert ist. Nur dann erreicht es sein Ziel, da erübrigt sich jeder Widerspruch. Bleibt die Frage, warum dann bei uns, sobald ein Talent auftaucht, das obendrein willens ist, dem Land zu dienen, niemand mehr eine Grenze kennt. Wenn du auf der Pfeife spielen kannst, dann tanze auch. Und gib ja in beiden Fällen dein Bestes, sonst blasen wir dir den Marsch. Als Gegengewicht zum staatlichen Hyperbolismus sei ein Friseur erwähnt, der nach langen Jahren in Schützengräben endlich nach Hause in seinen Salon mit dem Haarwasser und den anderen Accessoires seines Coiffeurkults kommt und der mit seiner rührenden Sorge beweist, dass man auch zu einer gerechten Einschätzung kleiner, aber nützlicher Erscheinungen gelangen kann. Das Haar seiner Kunden schneidet er vor einem hohen Spiegel, dabei stets tänzelnd. Immer wieder huscht sein Blick hinüber zu einer Damenbüste aus Wachs, die im Schaufenster steht. Seit er die Puppe mit dem Lächeln rein zufällig erstanden hat, findet er keine ruhige Minute mehr. Eben noch schützt er sie mit Mull gegen Fliegen, dann, ein Gedankenblitz, nimmt er den Mull wieder ab, damit die Dame ihre Anziehungskraft nicht einbüßt. Schließlich prüft er in der Hocke nach, wie die Sonnenstrahlen einfallen, schnellt hoch und nimmt die Puppe vom Fenster weg. »Was tanzt du vor dieser Dame so herum?« »Eine weibliche Schaufensterpuppe, das ist ein Wertgegenstand«, antwortet der Friseur. »Um sie kann man sich doch wohl Gedanken machen. Damit sie sich gut hält, ist viel Pflege nötig. In der Sonne schmilzt ihre Nase, im Schatten fressen Motten ihr Haar. Und ganz nebenbei, schon eine Büste ohne Lächeln ist kostbar, aber eine mit, so wie meine, die ist gleich doppelt kostbar. Wenn wieder einmal alle losspektakeln, weil jemand nur die Pfeife spielt, aber nicht tanzt, klingt uns seitdem jener Coiffeur-Aphorismus im Ohr. Eine weibliche Schaufensterpuppe, das ist ein Wertgegenstand.